Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.
Ihr Lieben, die erste Kerze brennt. Ja, wer von euch hat heute schon die erste Kerze zu Hause angezündet? Ja, sind einige. Okay. Adventsstart. Und wir sind auch direkt im Advent in einer Predigtserie zusammen unterwegs. Die nächsten drei Sonntage, dieses Jahr ist der vierte Advent, ja, schon Heiligabend, deswegen drei Sonntage davor zum Advent hin sind wir in einer Predigtreihe, die heißt Jesus, unsere Hoffnung. Prophetenbuch Jesaja. Und wir gucken uns da drin an Texte aus dem Prophetenbuch Jesaja, ganz klassische alttestamentliche Texte, wo ich die Hoffnung habe, dass sie uns dabei helfen, so die Bedeutung und den Reichtum von Weihnachten ganz neu zu sehen. Und den Text, den Marc uns gerade vorgelesen hat, das ist wahrscheinlich so die bekannteste Stelle aus Jesaja zu Weihnachten hin. Und die ganze Predigt heute, die heißt und die trägt den Titel Licht in der Dunkelheit. Das haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Lichter gehen auf und sie brennen in der Dunkelheit. Ein ganz großes Thema von eigentlich allen Weihnachtspredigten ist, Jesus, er wurde nicht in einem komfortablen Krankenhaus geboren, sondern in einem dreckigen Stall und in eine Krippe gelegt, die eigentlich für Tiere vorgesehen war. Er wurde nicht in eine reiche Familie hineingeboren, irgendwie so in der Mittelklasse, sondern in eine total arme Familie. Jesus, er war bei seiner Geburt nicht umgeben von irgendwelchen wichtigen Leuten, sondern die ersten, die zu ihm kamen am Anfang, waren die Hirten, die am untersten Ende der Gesellschaft standen. Und Jesus wurde geboren von einem jungen Mädchen, das unverheiratet war und die ihr ganzes Leben einen Stempel aufgedrückt hatte und stigmatisiert wurde, weil sie ein Kind bekommen hat, bevor sie verheiratet war. Mit anderen Worten, Jesus hatte kein einziges der Merkmale, wo wir heute danach suchen würden, wenn wir nach einem Menschen suchen, der Macht hat, der Einfluss hat. Ja, wo wir sagen würden, das war eine Person, wo das offensichtlich zum Vorschein kommt. Jesus hatte kein einziges Zeichen von Macht, keine Insignien von Bedeutung. Er war eine Person, die für die Welt um ihn herum eigentlich ohne Bedeutung war. Aber was passiert durch sein Kommen auf diese Welt eigentlich in Wirklichkeit? In dieser Unscheinbarkeit steckt die einflussreichste Person der Weltgeschichte, die jemals gelebt hat. In dieser Unscheinbarkeit der Krippe wird die größte Königlichkeit sichtbar, die jemals auf dieser Erde gelebt hat. In dieser Schwäche ganz am Anfang, in der Geburt von Jesus, liegt die allergrößte Macht. Und der Punkt ist, dass in dieser Krippe das Unglaubliche für jeden menschlichen Verstand eigentlich vor sich ging. Und Gott, er liebt es anscheinend, Größe und Macht und Heil auch auf eine Art und Weise in unser Leben hineinzubringen, wie wir es niemals erwartet hätten. ein Vers im Neuen Testament, der diese total umgedrehte Wahrheit aus Gottes Perspektive so auf den Punkt bringt, steht im 1. Korintherbrief, 1. Korintherbrief 1, wo Paulus diese komplett auf den Kopf gestellte Logik Gottes mal in zwei Sätzen ausdrückt. Und er schreibt dort, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Und im ersten Vers von unserem Text heute aus Jesaja 9, da heißt es, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Jesaja, er hat hier ein neues Wort geschaffen, den Todesschatten. Ja, ein Wort, was es eigentlich so gar nicht gibt, ja, auch in unserem Sprachgebrauch. Er nimmt so als erstes die Idee von Dunkelheit, komplett schwarz sein, wo nichts ist, wo nichts sichtbar ist. Und auf der anderen Seite die Idee von einem Tod. Und er fügt es zusammen und sagt, das ist der Todesschatten, der über den Menschen liegt. Und wenn man mal ganz zurückgeht an den Anfang der Bibel, in den Schöpfungsbericht, dann schafft Gott eine Welt, die perfekt ist. Und er sagt am Anfang Licht an. Ja, es werde Licht und es wird Licht. Und interessant ist aber eigentlich, wenn man so ein paar Zeilen weiter liest, dass die Sonne erst am 4. Tag geschaffen wurde. Es wurde Licht, aber es war keine Sonne da. Wie kann das sein? Da muss man ein bisschen weiterlesen. Ja? Erstes Buch der Bibel ist das berichtet und dann ganz am Ende, im allerletzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, kommt die Lösung, dass uns beschrieben wird, ganz am Ende schafft Gott eine neue Welt und sie kommt sogar auf unsere Welt hier herab und sie ist perfekt. Ja? Da ist kein Leid mehr. Kein Tod mehr, keine Ungerechtigkeit mehr, alles ideal. Und dort lesen wir auch, da wird es keine Sonne mehr geben, weil uns beschrieben wird, Gott selbst und das Lamm, das für Jesus Christus steht, sie werden das Lamm, Gott selbst und Jesus strahlen. Und deswegen brauchen wir keine Sonne mehr, sondern Gott selbst und Jesus, sie werden das Licht um uns herum sein. Und in Vers 5 hier in unserem Text, da steht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und mit anderen Worten sagt Jesaja, genau deswegen habt ihr Hoffnung. Das ist der Grund, warum ihr euch freuen könnt. Es wird all das geschehen, worauf ihr hinhofft, weil dieses Kind geboren wird. Und er drückt es dann so lyrisch aus und sagt, ein Kind ist geboren und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Letztes Jahr im Advent, da haben wir uns diese vier Ehrentitel von Jesus angeguckt. Wenn du da nochmal tief eintauchen willst, die sind alle noch online auf unserer Website nachzuhören, da werde ich jetzt nicht in die Tiefe hineingehen, was sie einzeln bedeuten. Aber ich möchte so ganz kurz und knackig sagen, es sind Titel, die man nur einem Gott geben kann. Ja, du kannst solche Titel nicht einem Menschen zuschreiben, sondern du kannst diese Titel nur Gott selbst geben. Er ist der allmächtige Gott. Es sind nicht nur irgendwie Eigenschaften, die ein Mensch hatte, die ein bisschen göttlich sind, sondern uns wird hier eindeutig ausgedrückt, Gott, er war, Jesus, er war zu 100% vollkommen Gott. Er ist der ewige Vater. Was heißt, er ist der Ursprung von allem. Und doch wird er auf dieser Welt hier frisch wie ein Baby geboren. Ein Kind, das geboren wurde, ist Gott. Diese Behauptung, die gibt es in keiner anderen Religion auf dieser Welt. Und diese Person ist offensichtlich menschlich, weil sie ist ein Baby ganz am Anfang und ein kleines Kind. Und gleichzeitig ist diese Person offensichtlich Gott, weil sie als der allmächtige Gott, als der Herrscher über alles, als der ewige Vater bezeichnet wird. Und da steckt ein tiefes Geheimnis drinnen. Jesus Christus selbst, er ist der Gottmensch. Und wenn er der Gottmensch ist, dann möchte ich besonders zwei Sachen heute sagen, und zwar, dass besonders an Weihnachten Gott auf eine ganz unerwartete Weise wirkt, so wie es kein Mensch eigentlich jemals erwartet hat. Und es geht um die Geburt von Jesus. Das, was uns an Weihnachten berichtet wird in der Bibel, in der Theologie, wird es umschrieben so mit der Terminologie. Das ist die Inkarnation Gottes. Gott selbst, er ist in einem menschlichen Körper auf diese Welt gekommen. Das ist das, was die Menschen um ihn herum damals beobachten konnte. Das ist das, was wir bis heute an jedem Weihnachtsfest feiern. Und ich möchte ganz besonders mit euch zwei Sachen anschauen, die ich interessant finde an der Stelle. Das erste ist, wenn Jesus wirklich Gott ist, wenn er nicht nur ein Mensch war, sondern wenn er Gott war, dann kann man ihn nicht einfach nur in Anführungsstrichen mögen, sondern er fordert alle Menschen, die erkennen, was er eigentlich sagt, zu was viel Tieferem heraus. Und diese Woche habe ich in einem Buch gelesen von John Stott, ist ein britischer Theologe gewesen, der bis 2011 gelebt hat. Und er hat gesagt, es gibt eigentlich nur drei Arten, wie die Menschen auf Jesus reagiert haben, die um ihn herum gelebt haben und die verstanden haben, was er eigentlich gesagt hat. Und John Stott sagt, als erstes haben ihn die Menschen entweder gehasst, weil er gesagt hat, er ist Gott, und es war eine unerhörte Behauptung. Oder das zweite, Menschen haben sich vor ihm gefürchtet, weil sie gedacht haben, er ist verrückt und sind vor ihm weggelaufen. Oder als drittes, sie haben ihn angebetet, sie sind vor ihm niedergefallen, weil sie gemerkt haben, er fordert mich hier so heraus, der muss Gott selbst sein, und ich schenke ihm jetzt jeden Teil meines Lebens und bete ihn an. Das ist das, was John Stott sagt. Die Menschen um Jesus herum, sie haben ihn gehasst, sie haben ihn gefürchtet oder sie haben ihn angebetet. Das ist das, was in den Evangelien steckt. Und ja, das, was heute vielleicht manchmal gesagt wird, Jesus war ein ganz netter Typ oder so, es entspricht einfach nicht den Tatsachenberichten. Niemand hat, glaube ich, um Jesus herum damals gesagt, das ist einfach ein ganz netter Mensch, den ich toll finde, sondern er hat das Leben von Menschen komplett auf den Kopf gestellt. Das Zweite ist, wenn er aber andererseits ein Mensch gewordener Gott ist, dann haben wir einen Gott, der uns echt versteht. Und auch das ist einmalig. Es gibt keine andere Religion, wo ausgedrückt wird, Gott selbst, er stirbt, er leidet, er kommt uns Menschen nahe, um Erlösung zu schaffen. Der Gott der Bibel, er ist ein Gott, der dir nahe gekommen ist, der stellvertretend für dich gelitten hat. Das heißt, er weiß auch ganz genau, was du in deinem Leben durchmachst. Und wenn du mit ihm sprichst, wenn du ganz einfach mit ihm betest, dann verschieben gerade los ist an Herausforderungen, an Schmerz, an Schwerem. Aber Gott, er sieht dich, er sieht das, was los ist. Und er versteht deine Situation. So ist dein Gott. Er kann mit dir mitfühlen. Und mir hilft das ehrlich gesagt richtig stark mit dem Problem auch des Leides und des Bösen in dieser Welt umzugehen. Ich weiß nicht, warum alles Leid und alles Böse auf dieser Welt noch existiert. Ja, wäre schön, wenn das alles weg wäre, wenn Gott allem Einhalt gebieten würde. Aber ich weiß, es kann nicht daran liegen, dass Gott uns nicht liebt, weil er selbst bereit war, sich ganz freiwillig in diese Welt hineinzubegeben und all das zu erleiden, was er selbst auch zu tragen hatte, all das zu kennen, was auch in unserem Leben heute da ist. Es gibt eine britische Autorin, Dorothy Sayers, und ich finde, sie hat das super ausgedrückt. Das lese ich euch mal vor, was sie zu dieser Tatsache sagt. Die Inkarnation, also das Menschwerden von Jesus, bedeutet, dass Gott die Ehrlichkeit und den Mut gehabt hat, seine eigene Medizin zu nehmen. Er selbst hat die gesamte menschliche Erfahrung durchgemacht, von den trivialen Irritationen des Familienlebens über die beengenden Einschränkungen harter Arbeit und Geldmangel bis hin zu den schlimmsten Schrecken von Schmerz und Demütigung, Niederlage, Verzweiflung und Tod. Er wurde in Armut geboren, hat unendliche Schmerzen erlitten, alles für uns und fand, dass es sich gelohnt hat. Jesus ist der Gottmensch. Und all diese Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, die kannst du nur bekommen, die kannst du nur in dein Leben reinholen, wenn du sie als ein Geschenk annimmst. Das ist das, was Jesaja ausdrückt. Er sagt, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Es ist ein Geschenk. Und wer ist dieses Geschenk? Wer ist dieser Sohn? Natürlich ist es Gottes Sohn selbst, Jesus Christus. Ein bisschen später in Jesaja, Jesaja 42, Jesaja 53, schreibt er dann sogenannte Gottesknechtslieder und drückt darin aus, was Jesus eigentlich ertragen musste, obwohl er Jesus gar nicht gekannt hat. Das macht ein Prophet, sagt Dinge voraus, die noch kommen werden. Und er drückt das so pointiert hier aus, dass er sagt, wir alle, und damit meint er jeden Menschen, der jemals geboren wurde, ging in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Und er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus, er hatte alle Macht bei Gott, aber er ist nicht so als der Mächtige auf diese Welt gekommen, sondern er ist als ein ganz Schwacher in äußerer Form gekommen, wie ein Lamm. Wenn Jesus Christus in seiner Macht gekommen wäre, um alles Böse auf dieser Welt auszulöschen, ehrlich gesagt, wenn wir den Gedanken mal weiterdenken, ist der nicht schön, weil dann hätte er auch uns auslöschen müssen. Wie ist das Böse in diese Welt gekommen? Ich glaube, es liegt an der Selbstbezogenheit jedes Menschen, ja, dass jeder Mensch auf dieser Erde denkt, alles dreht sich um mich. Ich zuerst. Das denke ich und so handle ich. Und das ist der Ursprung von allem Bösen, was auf dieser Erde da ist. Wenn Jesus gekommen wäre, um alles Böse auszulöschen, was in jedem menschlichen Herzen da wäre, dann wäre niemand mehr von uns heute übrig hier. Wenn Jesus in seiner Stärke gekommen wäre, hätte es ein böses Ende bei seinem ersten Kommen gegeben. Und stattdessen kommt er in Schwachheit, kommt er wie ein Lamm, lässt sich kreuzigen, nimmt die Schuld von jedem Menschen auf sich. Und deswegen kommt diese große Erlösung, die überhaupt möglich ist, durch ihn in diese Welt hinein. Schon jetzt kannst du in deinem Leben diese Gemeinschaft mit ihm haben und ihn erleben, Gott in deinem Leben erfahren. Aber das große Finale, das kommt erst ganz am Ende noch. Das, was uns in der Offenbarung beschrieben wird, dass komplett am Ende alles gut sein wird. Wo jeder Tod, alles Böse, jeder Feind besiegt sein wird. Und das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk der Gnade, sagt uns die Bibel. Und die einzige Möglichkeit besteht darin, dass ich es auch ein Geschenk sein lasse. Das Einzige, was, und nicht versuch, mir das irgendwie zu verdienen. Das Einzige, was Gott von uns fordert, ist, dass wir unseren Stolz herunterschlucken. Und das ist die größte Challenge dabei. Ja, es gibt ja so manche Geschenke, die schwer sind, sich schenken zu lassen. Kurz in ein paar Wochen ist Weihnachten, ja, und ich male mal so eine Szene aus, dass eine Person von seinem Freund ein Geschenk erhält. Ja. Und er packt es aus und in dem Geschenk drinnen steckt ein Buch. Und das Buch ist ein Diätbuch. Ja. Dann denkt diese Person sich wahrscheinlich, ja super, vielen Dank. Aber hintenrum in seinen eigenen Gedanken ist er nicht glücklich darüber, ja, sondern findet das eine unglaubliche Anmaßung. Vielleicht kriegt er noch ein zweites Geschenk, ja, von einem anderen Freund, packt es wieder aus, ist wieder ein Buch drinnen. Und in dem zweiten Geschenk ist ein Ratgeber und es trägt den Titel »Wie ich Freunde finde«. Ja? Und diese irgendwie lässt sie sich das vielleicht nicht anmerken, aber innerlich ist sie irgendwie getriggert, ja? Weil sie irgendwie vielleicht an manchen Stellen sich die Frage stellt, was stimmt nicht mit mir? Bin ich wirklich dick? Ja? Finde ich wirklich keine Freunde? Bin ich so unausstehlich? Ja? Also ich kann solche Geschenke nicht dankbar annehmen, ohne dabei auch was über mich selber zuzugeben. Und wenn Jesus ans Kreuz gehen musste, weil Gott es für ihn vorherbestimmt hat, dann bedeutet das gleichzeitig, dass es um uns Menschen nicht gut steht. Es muss bedeuten, dass es nichts weniger als den Tod von Jesus Christus gebraucht hat, um mich mit Gott wieder zu versöhnen. Ja, und es gibt keine Möglichkeit, dass ich mich in meinem Leben selber irgendwie an meinen wenigen Haaren, ja, so aus dem Schopf, am Schopf aus dem Sumpf der Sünde irgendwie herausziehen kann. Diese Möglichkeit, die gibt es nicht. Sondern es gibt nur dieses Geschenk, was ich annehmen kann, was Gott mir zur Verfügung stellt. Nicht annehmen von dem ich aber bekennen muss, ich bin ein Sünder. Also ich kann das Geschenk nicht annehmen von ihm und sagen, so, aber bei mir ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, nett, dass du mir das anbietest, aber das brauche ich nicht. Dass ich bekenne voran. Ein tiefer Abstieg, dass ich bekenne, ich habe ja, gegen Gottes Maßstäbe gesündigt. Und das bedeutet, dass ich erstmal meinen eigenen Stolz, der in mir da ist, herunterschlucken muss, weil kein Mensch sowas gerne tut. Und nur darin zeigt sich eigentlich wahre Größe. So wie der große Gott sich klein gemacht hat und auf diese Welt gekommen ist, genau so sieht auch mein Weg aus. Wenn ich zu Gott kommen will, dann muss ich mich erstmal klein machen und auch bekennen, dass ganz vieles in mir drinnen nicht in Ordnung ist. Jesus erstieg in seiner Größe in diese Welt hinab. Und die Bibel sagt, dass auch ich nur durch Buße, indem ich bekenne, dass ich gegen Gott rebelliert habe, überhaupt wieder zu ihm zurückkommen kann. Und das bedeutet es, dieses Geschenk anzunehmen, was er mir zur Verfügung stellt. Denn in Gottes Reich komme ich nur durch Buße, nur durch Abstieg wieder zu wahrer Größe. Ich möchte zum Ende jetzt noch gemeinsam mit uns beten und zusammen mit uns vor Gott kommen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich zu uns auf den Weg gemacht hast, dass du dich klein gemacht hast und in menschlicher Form auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir für deine Herausforderung an uns, dass du durch dein ganzes Leben, durch dein Wirken, durch dein Handeln uns herausforderst, dich nicht nur zu mögen, sondern wenn wir erkennen, wer du wirklich bist, dass wir vor dir kapitulieren und dich anbeten. Und ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns versteht, dass du dich klein gemacht hast und jede menschliche Not uns schon vorgelebt hast, dass du weißt, wie sich Nöte auch anfühlen und für uns so eine große Hoffnung uns gegeben hast, dass wir mit allem, was uns bedrückt und bedrängt in unserem Leben, zu dir kommen dürfen. Ich danke dir, dass du das Licht bist, das uns Gnade geschenkt hat und durch dich Gnade in unser Leben hineingekommen ist und wir gleichzeitig die feste Zuversicht haben dürfen, dass du der unveränderliche Gott bist und heute auch noch ein unglaubliches Interesse daran hast, in unser Leben einzugreifen. Danke, dass du uns hörst. Danke, dass du in unserem Leben wirkst. Und wir wollen dir heute an diesem Tag begegnen. Und ich lade dich ein, dass du in unserem Leben wirkst und wir deine Kraft, die Kraft deines Evangeliums in unserem Leben mehr und mehr verstehen und ausleben dürfen. Danke, unser treuer Gott, dass wir diese Adventszeit haben und uns mit Jesaja zusammen auf dich ausrichten dürfen. Verändere dadurch unser Leben und mach uns dir ähnlicher. In Jesu Namen beten wir zu dir. Amen.